Steilküste. Komm mit ihr, hört denn Reise, Reise. Strahlender Sonnenschein, kein Wölkchen verschandelt den hohen Scharbeutzer Augusthimmel. Ich bin bestens gelaunt, das kenne ich gar nicht von mir. Der Salzige muss wieder einstecken. Dirk Kessler löst das Frau im Spiegel Kreuzworträtsel. Na, wie weit bist du? Fragt der lange, dürre Carsten Petermann. Gleich pfennig. Und hast du schon das Lösungswort? Logisch, Salzwasser. Hysterisches Gelächter. Und was ist der Hauptgewinn? Ein Sack Salz. Hysterisches Gelächter. Detlef hat seit 2 Tagen so gut wie nichts mehr gegessen. Nach der Andacht erklärt Wolfram Steiß den Tag aufgrund des Topwetters zum Badetag. Wer will, könne mit zu einem anderen Strand kommen, auf der westlichen Seite von Scharbeutz, der angeblich viel schöner ist als unser Abschnitt. Wie, westliche Seite schöner? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Strand schöner ist als unserer. Außer vielleicht die endlosen weißen Strände der Karibik, wo aber sowieso kein Mensch hinkommt. Und empfinde die Bemerkung als Beleidigung für unser Nougat-Strand. Überhaupt, Steiß, von Tag zu Tag wird er unsympathischer, undurchschaubarer und schlechter gelaunt. Vielleicht ist er auch nur sauer, weil er noch nichts vor die Flinte gekriegt hat. Das wird auch nichts mehr, denn unsere Mädchen sind immun gegen seine geile Bumpstimme und den fleckigen Jesusbart. Es hat sich herumgesprochen, was für ein elender Fick- und Fummelbocker ist. Die Girls, allen voran Susanne, machen sich einen Spaß daraus, ihn nach allen Regeln der Kunst in den Wahnsinn zu treiben. Ihre Miniröcke verrutschen in seiner Gegenwart gerne mal aus Versehen und geben den Blick frei auf strahlend weiße Höschen. Susanne hat's echt raus. Wenn sie mitbekommt, dass Steiß sie mal wieder im Visier hat, leckt sie sich aufreizend die Lippen, wackelt mit ihrem Apfelpo und schiebt die Riesenglocken in Position. Daran wird er sich gewöhnen müssen. Während uns Steiß und Edam zum Strand geleiten, bleibt Pastor Schmidt mit den Erwachsenen in der Nougathöhle. Wie immer. Rätsel Erwachsene. Sie rauchen und lesen, in Klammern Quick. Und lesen, in Klammern Kicker. Und rauchen und lesen, in Klammern Frau im Spiegel. Und bleiben völlig unbeeindruckt vom strahlenden Sonnenschein. Ihnen wäre wahrscheinlich lieber, wenn es 14 Tage regnen und stürmen und blitzen und hageln und donnern und schneien würde. Dann könnten sie guten Gewissens rauchen und lesen und würden jeden Abend vom Fernsehprogramm erlöst. Steiß behält tatsächlich recht. Der Streberstrand ist schöner, weißer und vor allem sauberer. Keine Steine und Algen und Plankton und Schmoddern und Muscheln und Dosen und Schachteln und Kippen. Naja, hier wird schließlich auch Kurtax erhoben, am Nougatstrand nicht. Und in 343 Mark sind natürlich keine Gebühren für eine professionelle Strandreinigung enthalten. Der Vorzeigestrand verfügt sogar über eine eigene Steilküste. Na, so steil ist sie nun auch wieder nicht, aber 4-5 Meter sind es schon. Wenn man runterfällt, ist man tot, denke ich. Nur darum geht es, ob man tot ist, wenn man runterfällt. Tiedemann entledigt sich seines Pfeffer- und Salzmantels. Zum ersten Mal. Wurde auch Zeit, er macht sich sonst langsam zum Idioten. Sein T-Shirt behält er an. Ey, Tiedemann, brüllt Roland. Willst du nicht dein T-Shirt ausziehen?
Nö, sagt Tiedemann.
Bei der Hitze T-Shirt anbehalten. Der hat doch was zu verbergen. Vielleicht eine Trichterbrust oder meterlange Narben. Mir fällt ein, dass ich ihn auch noch nie im Waschhaus gesehen habe. Ich lasse meine Zehen von der bitterkalten Ostsee umspielen. Muscheln. Alles voller Muscheln. Wo kommen Muscheln eigentlich her?
Wenn du dich umguckst, dann siehst du nichts als Steilküste.
Harald, er spricht normal mit mir. Was ist denn mit dem los?
Wenn du da hochkrächst, bist du ganz allein da oben und kannst mir richtig schön den Arsch reinkacken.
Ach so, alles in Ordnung. Er legt sich auf sein Handtuch. Der zahnlose Harald, Hund ohne Knochen, Tiger ohne Zähne, Giraffe ohne Hals. Roland und Petra verschwinden im Hang. Jetzt, wo sie offiziell zusammen sind, nutzen sie natürlich jede Gelegenheit, um Sauereien zu machen. Sie kraxeln und Petra rutscht dauernd ab, die dumme Schnepfe. Sie gingen in die Wand und kehrten nie zurück, fällt mir ein. Vielleicht geht's ihnen ja so wie den Internatsmädchen in dem genialen Film Picknick am Valentinstag. Die sind überhaupt nie wieder aufgetaucht und das Internat musste schließen. Ich lege mich zu Heiko und Tiedemann. Heiko erzählt, er wolle Profifußballer werden. Aktuell spiele er bei St. Pauli in der Leistungsklasse und bekomme vom Verein eine HVV-Monatskarte, Trainingszeug und Fußballschuhe gestellt. Angeber. Außerdem behauptet er, im Kader des 70er-Aufgebots für die Jugendnationalmannschaft zu stehen. 70er-Aufgebot, so ein Schwachsinn, das gibt's bestimmt gar nicht. Ich bin 1000%ig sicher, dass er lügt, aber beweisen kann ich's nicht. Er ist zu Hause wieder, da erkundige ich mich, aber dann ist es eh zu spät. Tiedemann schließt die Augen und döst und ich nehme einen Bukowski zur Hand. Alles ganz friedlich, ein paar spielen Strandfederball mit extra schweren Bällen. Die meisten dösen, sonnen sich oder lesen. Heiko ist eingepennt. Wie er so unschuldig da liegt, fällt mir auf, wie hübsch er wirklich ist. Trotz blauer Augen und blonder Engelsmähne ist er der braunste von allen. Was für ein Glück muss es sein, auszusehen wie einer, der aussieht wie Heiko Rost. Sein Schwanz sieht in der Badehose normal groß aus. Ob er sich an der Matratze reibt, es mit den Händen macht oder noch eine ganz andere Technik verwendet, von der ich noch nie gehört habe. Hohe geistige Führer sind in der Lage, sich Kraft ihrer Gedanken leer zu saugen.
Bewusstseinswichsen. Das nennt man dann auch nicht mehr Onanie. Auch interessant, Gandhi hat mal mit mehreren jungen, geilen Weibern die Nacht verbracht, in der festen Annahme, danach endgültig von der Fleischeslust befreit zu sein. War aber nicht so. Es lief zwar nichts, aber hinterher war er spitzer als je zuvor. Das muss man sich mal vorstellen. Mahatma Gandhi ist trotz jahrzehntelanger Askese und spiritueller Übungen wie alle anderen in die Knie gegangen. Und da war er wohlgemerkt kein junger Mann mehr, sondern ein Heiliger. Meine Güte, ist das heiß. Viel zu heiß, um an die durchgefrorene Lanze im Zweiten Weltkrieg zu denken. Das wäre jetzt echt Quatsch. Peter Edam schnarcht, dass der ganze Strand vibriert. Der trinkt bestimmt heimlich, denke ich. Heimlich, unheimlich, würde meine Oma jetzt sagen. Gestern war er noch so panisch und jetzt röchelt er vor sich hin, als gäbe es keinen Morgen. Minutenlanger Atemstillstand. So schnarchen nur Säufer. Vom Meer kommt eine Möwe angeschwirrt. Schwirr, flatter, Segel. Sie wird langsamer und langsamer. Und je näher sie kommt, desto klarer wird mir, dass sie ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Doppelpunkt. Peter Edam. Gleich wird sie ihm ins Gesicht scheißen. Ich weiß es einfach. Eigentlich habe ich es überhaupt nicht mit Träumen oder Ahnung oder Vorhersehung. Ich habe in meinem ganzen Leben nur einen einzigen Traum gehabt, der Wirklichkeit geworden ist. ABBA gewinnt den Grand Prix. Muss man sich mal vorstellen. ABBA, die kannte damals keiner, ich auch nicht. Aber ich habe es exakt so geträumt, wie es wenige Tage später gekommen ist. Und jetzt wird zum zweiten Mal eine Eingebung Realität. Die Möwe trifft den dummen Peter unterhalb des Auges an der rechten Wange. Volltreffer, Schiff versenkt. Er zuckt kurz mit den Mundwinkeln, dann schnarcht er weiter. Ich schaue mich um, alle dösen, lesen, schwimmen, schwatzen. Keiner hat was bemerkt. Das Vieh macht einen großen Bogen und fliegt erneut auf Peter zu. Ja, denke ich. Jetzt scheißt sie ihm einen schönen Vollbart, damit er endlich so aussieht wie Pastor Schmidt oder Diakon Steiß. Später, wenn er sein Gesicht im Spiegel betrachtet, wird ihm plötzlich klar, dass ihm so ein Bart hervorragend steht. Dann wäscht er die Kacke aus dem Gesicht und lässt sich einen richtigen Bart stehen. Doch die Möwe lässt Peter links liegen und verschwindet hinter der Steilküste. Zum Mittagessen hat uns Frau Thies Wurst- und Käsebrote geschmiert. Beilage Gewürzgurken und Tomatenachtel. Zum Nachtisch Butterkuchen. Was die fünf Freunde jetzt wohl gerade für unwahrscheinliche Leckereien in sich hineinstopfen. Lange nichts mehr von ihnen gehört. Die fünf Freunde verblassen, wie die Lanzer, langsam aber sicher im Glanz des größten lebenden Schriftstellers Charles Bukowski. Ihr vielleicht bestes Abenteuer bestreiten die fünf Freunde um, bei und auf einem Leuchtturm. Und so heißt das Buch auch. Fünf Freunde auf dem Leuchtturm. Da man auf Leuchttürmen bekanntermaßen von der Außenwelt abgeschnitten ist, benötigt man besonders viel Proviant und Notreserven. Ihre Mutter hat 2 Tage und 2 Nächte in der Küche gestanden und einen riesigen Picknickkorb vorbereitet. Extra dicke Salami, knusprig gebratene Hähnchenbrust, hartgekochte Eier, Kartoffelsalat, zartes Rostbeef mit Remouladensoße, ein Brot- und Brötchenkorb, Hackbällchen mit Ketchup, Senf und Mayonnaise, Obstkuchen, knusprige Kekse, knackfrische Kartoffelchips, leckeres Weingummi und ein mit Weintrauben und Salzstangen dekorierter Käseteller. In der westlichen Ecke des Picknickkorbs finden Kühlelemente Platz, damit Erdbeeren, Joghurt und köstlich prickelnde Limonaden stets eiskalt und frisch bleiben. Irgendwie herrlich so ein Badetag. Man kann förmlich spüren, wie die Haut braun wird, das Haar ausbleicht, der Körper sich strafft und man eins wird mit Sonne, Sand, Meer, Natur, Steilküsse und Gezeiten. Bei mir ist das leider nur Einbildung, beim schönen Heiko nicht. Dem genügt bereits ein lächerlicher Badetag, um auszusehen wie Tarzan. Er hat die Ellenbogen im schneeweißen Sand aufgestützt und blickt gedankenverloren auf die unendliche See. Friedlich und blau, mit winzigen Wellen und noch winzigeren Krönchen. Harmloser kann ein Meer nicht aussehen. Dabei ist es in der Lage, sich in Sekundenbruchteilen in einen brüllenden Moloch zu verwandeln, der schon für abertausende deutscher Lanzer zum nassen Grab wurde. Ich beobachte Heikos unaufdringliches Muskelspiel, seine ebenmäßige Haut, die wohlgeformten Beine, den kleinen, strammen Fußballerpo und immer wieder saugt sich mein Blick an seiner weizenblonden Löwenmähne fest. Er gleicht einem Jüngling aus einer antiken Sage. Wie es wohl wäre, wenn ich ihn im Zelt überrasche, er ist zufällig allein. Wortlos lege ich mich auf ihn, er schließt gleich die Augen und öffnet seine warmen, weichen, leicht von Joghurt glänzenden Lippen. Meine Zunge tastet in seiner dunklen, warmen Mundhöhle vorsichtig umher. Ich beiße und lecke sanft sein Ohr. Meine kleine, ungelenke Hand fährt an den Innenseiten seiner Schenkel lüstern auf und ab. Als ich sein enges Jeansgefängnis ertaste, spüre ich die Verhärtung seines Geschlechts. Ach Quatsch, Verhärtung seines Geschlechts, was ist denn das für eine gestellte Ausdrucksweise? In Klammern, Böllgraslenz, Mann. Sein wild pulsierenden, knüppelharten Pumpenschwengel. So muss es heißen. Bukowski selbst ist auf Pumpenschwengel gekommen. Genial. Weiter im Text. Wir verstehen uns blind und ohne, dass wir es absprechen müssen, läuft alles auf mein Lieblingsspiel hinaus, Vergewaltigung. Heiko ist der Patient und liegt halbseitig gelähmt im Krankenhaus. Ich bin Arzt und muss ihn für die morgige OP gründlich durchchecken. Zuerst mache ich die Anamnese. Ich befrage ihn ruhig und sachlich nach Allergien, kläre ihn über mögliche Risiken auf. Dann taste ich ihn am ganzen Körper ab. Ich bin Arzt. Er lässt es mit geschlossenen Augen geschehen. Ich spüre, wie er bebt und zittert. Die Untersuchung ist sehr gründlich und dauert entsprechend lange. Was soll ich machen? Ich bin Arzt. Heiko wird rot. Er flüstert und stöhnt. Muss das wirklich? Nein. Nicht auch noch da. Bitte. Ah. Au. Ah. Er wühlt seinen Kopf tief ins Kissen. Mehr kann er nicht machen. Er ist ja gelähmt. Oh nein. Nein. Ja, bitte. Ich schäme mich so. Aber was soll ich machen? Ich bin schließlich Arzt. Ach, egal. Wird eh nichts. Ich warte darauf, dass mein Ständer abklingt, weil ich mal ins Wasser muss. Abkühlen. Runterkommen. Plötzlich springt Peter Edam, wie von der Tarantel gestochen, auf. Der Möwenschiss, denke ich. Jetzt hat er es endlich gemerkt. Aber statt sich die Kacke aus dem Gesicht zu prokeln, springt er mit 3-4 Sätzen zu Detlef rüber. Jetzt sehe ich die Bescherung. Der Dummbatz hat sich nicht eingecremt und ist dann in der prallen Sonne eingeschlafen. Krebsrot, der Salzige. Aua, 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 das tut ja schon vom Hingucken weh. Der wird die Nacht nicht überleben. Wir gucken jedenfalls so, als würde er die Nacht nicht überleben und Detlef gerät in Panik, weil er es auch glaubt. Peter schmiert ihn mit irgendeiner Notsalbe ein, was aber auch nicht mehr viel nützen dürfte. Dass es bitter für Detlef werden würde, wusste ich ja, aber so bitter. Peter und Wolfram Steiß sprechen kurz das Vorgehen ab. Dann zieht sich Peter hastig an und bringt den wimmernden Detlef zurück in die Nougathöhle. Mit Kackbart, weil alles so schnell gehen musste. Kurz vor 6 bläst Diakon Steiß ins Horn. Abmarsch für den Rest. Im Zelt behandelt ein echter Arzt den puterroten Detlef. Den hat's echt richtig erwischt. Er jammert und fantasiert. Ab jetzt muss er das Zelt hüten bis zum Sankt-Nimmerlandstag. Aufgrund des Superwetters Programmänderung. Liederabend. Wie beim letzten Mal mit Lagerfeuer, Würstchen, Nackenkoteletts, Backkartoffeln und Stockbrot. Der frisch gewaschene Peter Edam singt sich die Seele aus dem Leib. How Many Roads von Bob Dylan. Stimmungslieder zum Mitgrölen. Peter singt vor. Hey, Alele, alle, hey, Alele, a tiki tiki tomba, a tiki tiki tomba, a massa massa massa, a massa massa massa. Und so weiter. Klingt irgendwie afrikanisch, aber auch sag mir, wo die Blumen sind. Und eklige Christenschlager dürfen nicht fehlen. Trotzdem schön. Die Gemeinschaft ist zusammengewachsen, das spürt man. Ganz zum Schluss, we shall overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Wir stellen uns im Kreis auf und nehmen uns bei den Händen. Ich stehe leider nicht zufällig neben Susanne Bohne, sondern zufällig neben Herrn Schrader. Seine Hand fühlt sich ganz schweißig und schwielig und zerfurcht und zerruft und stumpig und abgearbeitet und runzlig und speckig an. Naja, egal, wird schon nichts Ansteckendes sein. Nach dem ersten Refrain wird sein Händedruck fester. Ich mustere ihn unauffällig. Er singt laut auf Fantasieenglisch und ist ganz gerührt. Ernsthaft gerührt. Ich drücke seine Hand. So viel verdorbenes Leben steckt in ihm. Aber das macht gerade mal nichts. Ich kann meinen Blick nicht abwenden von seinem lückenhaften Gebiss, den aus den Ohren sprießenden Haaren, der braunen, faltigen Hornhaut und der blutigen Ritze am Scheitel. Auch er war irgendwann mal ein Kind Gottes. Peter gibt wirklich alles. Seine Augen glühen wie Kohlen. Er singt so laut, dass man es in der ganzen Welt hört. Deep in my heart, I know that I do believe. Ich atme tief ein und es kommt mir so vor, als hätte ich mehr Blut in den Adern als vorgesehen. Mehr Holz, Salz, Mücken, verbrannte Stockbrot und dieser einzigartige Zusatzgeruch. Mir pullern Tränen übers Gesicht. Ja, denke ich wieder. So ist es, wenn die Liebe Einzug hält auf Erden. Ich weiß, dass vieles von dem, was ich gerade empfinde, Quatsch ist und reingesteigert und alles Mögliche. Trotzdem ist ein kleiner Teil wahr. Ich spüre, dass ich so etwas wahrscheinlich nie wieder erleben werde. Dass, wenn ich irgendwann erwachsen bin, sich mein Herz verschließen wird und ich mich mit der Erinnerung an die paar glücklichen Augenblicke von Kindheit und Jugend begnügen muss. Ich weiß, dass ich recht habe. We shall overcome someday. Peter schnallt seine Gitarre ab. Das wird wieder eine harte Nacht für ihn. Denn nach einer kurzen Verschnaufpause heißt es mit der Stabtaschenlampe ab zum Scheißhaus und bis morgens um 4 den Zeltplatz ausleuchten.